Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Live von den Launches in Karlsruhe 2026. Ich bin Susanne Beckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Reinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört, live auf den Launches 2026. Ich habe jetzt bei mir Martin Manegold. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich würde das Zepter direkt an dich übergeben. Gibt es ein Reinraum-Äquivalent? Das Zepter, das Rohr, den Schlauch, wie auch immer, direkt an dich übergeben. Dass du einmal kurz sagst, wer du bist und woher du kommst. Gern unternehmerisch, woher du kommst.
Gut, also fangen wir mal an. Mein Name ist Martin Manegold, ich bin von der Firma Digitales Bauen. Das ist ein Kompetenzzentrum für modulare Planung und digitale Prozesse innerhalb des Dresden-Sommer-Konzerns. Und ja, ich bin da verantwortlich für die Design Technology und die Implementierung von des Sensorized Environments und prinzipiell allen digitalen Prozessen, die wir so da ableiten.
Ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, Sensorized Environments klingt für mich, ich bin auch zum Teil Hausfrau, aber auch stolz drauf, da würde bei mir angehen, oh okay, ich kann vielleicht einiges an Arbeit abgeben, aber wahrscheinlich ist es das erstmal nicht, ne?
So wahrscheinlich eher nicht. Also das Sensorized Environment, kurz zusammengefasst, worum was es da geht, ist ein digitaler Zwilling eines Gebäudes. Das heißt, wir, der Dresden-Sommer-Konzern, wir bauen Gebäude, wir planen Gebäude. Und zu jedem Gebäude bauen wir aktuell einen dreidimensionalen digitalen Zwilling, also ein Abbild dessen, was dann später auch gebaut wird. Und jetzt, was das Sensorized Environment macht, ist, es verknüpft diesen digitalen Zwilling mit Live-Daten aus dem Gebäude. Über Sensorik und verknüpft alle Prozesse, die darin sind. Und Vorteil daran ist, dass man dann plötzlich Daten sammeln kann über die Dinge, die im Gebäude passieren.
Also beim Reinraum ist es ja unerlässlich, dass sowas passiert von, sagen wir, Luftfeuchtigkeit, Staub in der Luft, Temperatur etc. pp. Das macht ihr auch.
Das machen wir auch, natürlich. Deswegen sind wir hier. wir monitoren Reinräume. Wir bauen diese Sensorik ein. Wir planen auch prinzipiell Reinräume und alle TGA, die gesamte Gebäudetechnik, ja, binden wir da an. Das Live-Tracking der Vorgänge hat natürlich einen extremen Vorteil, wenn man beispielsweise Verunreinigungsquellen finden möchte oder jetzt neu die Robotik integrieren möchte und den Menschen ein bisschen aus dem Gefahrenbereich oder aus dem reinen Raum heraushalten möchte, kann man bestimmte Prozesse über die neue kognitive Robotik quasi ersetzen. Und
Ist der Mensch dann aus dem Gefahrenbereich oder ist der Mensch der Gefahrenbereich?
Also der Mensch ist ja erstmal eine Verunreinigungsquelle. Und
also der Mensch ist der Gefahrenbereich.
Genau. Und mal auch Roboter sind nicht komplett clean, aber insgesamt ist es eben so, dass man sehr Prozesse sehr gut im das Robotik natürlich im Reinraum auch eingesetzt wird. Ja. Man denkt an Halbleiterproduktion, da sind Roboter unersetzlich. Was sich jetzt ein bisschen neu geändert hat, ist, dass also der Unterschied zwischen der klassischen Robotik und der neuen Robotik ist, der kognitiven Robotik ist, dass die Roboter ihre Umgebung selbstständig wahrnehmen. Mhm. Und auf veränderte Situationen reagieren können. Und das heißt, vorher war das so, dass ein Roboter immer nur einzelne festgefahrene Prozesse oder Bewegungen durchgeführt hat. Wenn da eine kleine Veränderung war, konnte damit nicht umgehen. Mhm. Und diese neue kognitive Robotik, die hat im Prinzip, nimmt ihre Umgebung auf und kann dann selbstständig über AI, das ist für ein Buzzword, Dinge erkennen und darauf reagieren. Und das ermöglicht eben den Einsatz in bestimmten Bereichen, die vorher nicht möglich waren.
Hast du ein konkretes Beispiel, um es eventuell einfach greifbarer zu machen, auch für Branchenexterne?
Angenommen, man hätte jetzt, das ist relativ also es gibt die Möglichkeit, man hat einen Tisch und man setzt irgendwelche Proben auf.
Ja.
Und der Mensch setzt sie hin und es wird sie jedes Mal an eine andere Stelle setzen.
Ja.
Ja. Und der Roboter soll diese nehmen und wegräumen.
Dann
war das vorher nicht möglich, weil er diese Varianz in der Positionierung nicht verarbeiten konnte.
Ja.
Und das kann er jetzt machen. Das heißt, da kommt es hingefahren, sieht, aha, da sind die, greift sie und transportiert sie durch die Gegend.
Und jetzt hast du aber gesagt, ihr macht es nicht nur für Reinräume, sondern allgemein für Gebäude.
Genau, wir machen es allgemein für Gebäude. Es ist, also jeder Reinraum hat auch spezielle Anforderungen. Also der Reinraum für einen Halbleiter ist ein anderer als der für eine Batteriezellfabrik. Ja. Wir machen es aber generell für Gebäude, auch für Gebäudereinigung im Allgemeinen. Mhm. Das Sensorized Environment zum Beispiel, indem es die Roboter trackt, kann auch tracken, welche Bereiche wurden gereinigt, welche Bereiche wurden nach einer Reinigung gar nicht mehr betreten. Okay. Das ist eben das, was dieses Sensorized Environment durch den Aufbau von Sensorik und die Verbindung der technischen Verbindung zwischen diesen ganzen Sensoren ermöglicht.
Und wie kann ich mir das in einem eben außerhalb von dem Reinraum in einem Gebäude vorstellen? Weil das sind ja dann Gebäude, die auch keine Reinräume in sich haben, oder?
Genau, also es ist also, man stellt sich das einfach mal so vor, jeder kennt den ein oder anderen Roboter zum Reinigen der Böden. Den gibt es schon, den gibt es auch im Krankenhaus. Und klassischerweise ist es so, wenn da eine Menschengruppe steht, dann fährt der Roboter dort hinein und bleibt erstmal hängen, weil er nicht weiter kann, weil er nur seinen sehr kleinen, begrenzten Bereich hat und sieht eigentlich nur, was passiert hier. Mhm. Durch das Sensorized Environment hat er einen Omniblick über alles, was im Gebäude passiert, kann auf unterschiedlichen Stockwerken arbeiten und weiß zum Beispiel, ist ein Aufzug gerade belegt oder nicht und kann dann selbstständig entscheiden, wo er jetzt seine Zeit oder seine Arbeit verrichtet.
Ja.
Und kann es auch entsprechend dann tracken. Kann sagen, okay, hier wurde schon gereinigt, hier noch nicht, hier muss ich später nochmal hin, aber da gehe ich erst dann hin, wenn die Menschen nicht mehr da sind. Es gibt dann auch irgendwelche Heatmaps zu bestimmten Zeiten, die man über Zeit, kann man über Datenanalyse und Daten sammeln, kann man sagen, zu bestimmten Uhrzeiten sollte man bestimmte Dinge nicht machen. Mhm. Wenn zum Beispiel man morgens und abends zur Feierabendszeit bzw. zu Arbeitsbeginn werden die Fahrstühle sehr stark genutzt. Da macht es keinen Sinn, sich zwischen Geschossen zu bewegen und solche Dinge. Ja, also da kann man sehr viel machen und auch Geld sparen, wenn man diese Informationen dafür einsetzt, in irgendeiner Art und Weise effizienter mit seiner Technik zu arbeiten.
Und welche Herausforderung oder was ist die größte Herausforderung dabei?
Die größte Herausforderung ist eigentlich die Vernetzung von allen technischen Objekten, die da drin sind. Also man muss erstmal alles vernetzen und auf eine gesamte Plattform bringen. Es ist auch die Frage, welche Daten will man erfassen und welche nicht. Das ist immer ist auch eine sehr individuelle Sache. Da beraten wir dann auch immer, gucken, was ist der Use Case, was ist euer Problem, wie kriegen wir es gelöst, was wären die technischen Möglichkeiten und was ist dafür auf eurer Seite notwendig.
Ja.
Das ist besonders auch dann, wenn es um Bestandsgebäude geht, wo man sagt, ich möchte jetzt diese neue Technologie einbauen, ich habe aber schon Bestandsvoraussetzungen, also ich kann da nicht alles machen, ich habe begrenzte Wegbreiten oder ich habe schon bestimmte Dinge implementiert und man muss das irgendwie integrieren und damit arbeiten. Dann schauen wir uns das an und gucken, was gibt es für Möglichkeiten, die Prozesse zu verbessern und mit welcher Technik würden wir das machen, was sind die konkreten Maßnahmen und begleiten dann eigentlich im Prinzip von der ersten Idee bis zur Umsetzung dieses Dings den Kunden.
Stelle ich mir das richtig vor, dass diese Sensoren dann in den Wänden des Gebäudes schon verbaut werden?
Genau, also es gibt die Möglichkeit, zusätzliche Sensoren zu machen. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Sensoren, beispielsweise Kameras, die aus Security-Gründen schon da sind, mit zu integrieren. Also die Daten, die man darüber erfasst, über eine Datenschnittstelle nochmal anders zu interpretieren.
Ja.
Ja. Es gibt auch Sensoren, die DSGVO-konform sind, also beispielsweise LIDAR-Sensoren oder Radarsensoren, die gar nicht die Persönlichkeit an sich, sondern bloß die Präsenz eines Menschen detektieren. Mhm. Und also da gibt es ganz viele Möglichkeiten der Sensorik. Wir idealerweise im Neubau plant man das schon mit ein,
ja.
Sagt, okay, da sind die verschiedenen Positionen und so weiter. Im Altbau oder Bestandsbau, dann kann man sagen, was gibt es schon an Sensoren, die man nutzen könnte, welche bräuchte man zusätzlich und wie sind die idealerweise eingesetzt.
Und sind da die größten Herausforderungen, dass Altes und Neues vernetzt wird auch? Oder?
Das ist auch ein Bestandteil. Das ist, ja, also es gibt natürlich ganz, ganz alte Systeme, die gar keine Möglichkeit haben, die man anzusteuern. Da muss man da eben schauen, setzt man das Gerät durch was Neueres, kauft man nochmal einen Zusatz oder wird es dann einfach nochmal, oder ist es eben schon was da? Oder baut man ein Parallelsystem auf? Das sind dann solche Entscheidungen, die man dann treffen muss. Das ist dann eine Frage des Finanziellen und der Einfachheit der Implementierung und so weiter.
Und was entscheidet darüber, ob so ein Projekt oder ob es geglückt ist oder ob es erfolgreich ist, wenn alles funktioniert, wenn das Netzwerk super funktioniert, oder?
Genau, also man ist immer glücklich, wenn es irgendwie was wirklich verbessert. Ja? Also im Endeffekt irgendeine Veränderung im Prozess dafür sorgt, dass man effizienter oder besser Bescheid weiß oder so. Also dieses Sensorized Environment an sich gibt einem einfach einen besseren Überblick über dessen, was passiert im Gebäude.
Ja, ja.
Und daraus kann man ganz viele Rückschlüsse ziehen. Also selbst wenn man jetzt nicht alles voll automatisiert durch eine AI irgendwie umsetzt, allein zu wissen, dieser Raum, der wird regelmäßig sehr viel genutzt und der überhaupt nicht. Vielleicht muss ich da nicht so hoch viel heizen. Oder ich muss den hier viel häufiger reinigen. Oder ich habe das Thema wie der... Wir haben festgestellt, dass die Schleuse regelmäßig umgangen wird, weil zu aufwendig oder so. Also solche Themen kann man über so eine Sensorik quasi erfassen, auch ohne irgendwelche Mitarbeiter da jetzt direkt Ding fängt festzumachen und zu sagen, du warst es und so weiter, sondern es geht einfach Privacy Preserving.
Okay.
Kann man sowas auch machen. Ja?
Okay.
Man kann dann irgendwelche Rückschlüsse erziehen.
Was war denn... Ach, sorry. Welches war denn ein Projekt, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Vielleicht, weil es sehr außergewöhnlich war oder sehr groß oder...
Also das ganze Thema ist noch sehr neu.
Mhm.
Wir haben da noch nicht so viele große Projekte, wo wir das implementiert haben.
Mhm.
Wir haben im Reinraumbereich haben wir sehr viel... haben wir eine Batteriezellfabrik, kann ich jetzt nicht genau sagen, also eine große Batteriezellfabrik, haben wir Simulationen gemacht, um eben um Verunreinigungsquellen zu finden.
Mhm.
Ja, und da haben dafür einen digitalen Zwilling aufgebaut, haben dann die Sensoren genommen und haben die Sensordaten, die wir hatten, quasi in die Simulation mit eingeführt, um herauszufinden, wo liegt es, und haben dann quasi, nachdem wir dann diese Verunreinigungsstellen entdeckt haben, diese dann auch behoben.
Mhm.
Also das war das Größte, also das war eins der Use Cases in dem Bereich. Wir sind auch in ganz anderen Bereichen unterwegs, beispielsweise beim Gepäckhandling des Flughafen. Also da gibt es das Problem, es gibt eine ganz große Varianz in den Gepäckstücken.
Ja.
Man kennt es, die Koffer, die Taschen, die Kinderwägen, alle liegen auf einem Gepäckband.
Mhm.
Und aktuell ist es so, es gibt eigentlich keine gute Lösung.
Alles
die
wird
Robotik,
einfach umgeschmissen.
Es gibt einfach einen Menschen, der das hochheben muss und in den Trolley legt.
Ja.
Ja. Sehr, sehr blöder Job, also sehr körperlich anstrengend, eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern, Schichtarbeit. Also es ist nicht wirklich attraktiv. Und dafür gibt es jetzt durch diese AI eben eine Lösung. Sie kann nämlich erkennen, was für eine Art von Gepäckstück es ist und kann auf der Basis dann mit der Robotik darauf reagieren. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Use Case. Also zu sagen, man hat irgendetwas, was vorher zu komplex war, um es robotisch zu lösen, und bringt es ein.
Was bedeutet darauf reagieren? Das wird dann nach Größe sortiert oder nach Handling? Oder?
Nein, also findet zum Beispiel heraus, wo ist denn jetzt der Greifer, den er greifen muss?
Okay.
So, wie greife ich das?
So genau.
Wie greife ich das? Wo muss ich hingreifen? Wenn ich das dann hochhebe, wo stapel ich es, so dass es nicht irgendwie kollidiert bei der anderen, also beim Ablegen.
Das ist ja rasend schnell.
Das ist rasend schnell. Das ist alle 3 Meter pro Sekunde fährt das Ding vorbei und man muss halt schauen, dass man innerhalb von 3 Sekunden dieses Ding analysiert hat, gegriffen hat und rüberträgt.
Ich wollte gerade sagen, das ist schneller, als ich meinen eigenen Koffer erkannt habe. Gut, ich weiß, wo ich ihn greifen muss, aber bis ich den Koffer angeschaut habe, dann liegt der falsch rum. Das ist tatsächlich.
Genau, ja. Also es ist eine Herausforderung und ja, es ist eben ein sehr schöner Use Case, weil es auch mit dem Bestand, also dieses Gepäckband, wie es da ist, das ist im Bestand und das heißt, man braucht bloß die Robotiklösung oben drauf zu setzen. Mhm. Es gibt auch andere Hersteller, die sagen, ja gut, wir nehmen das ganze Gepäckband raus und machen es komplett anders, ja. Aber das ist natürlich ein Rieseninvest und ja, ist dann vielleicht, ist einfach anders und ist wesentlich teurer und deswegen sind natürlich solche, insbesondere im Brownfield, also in Bestandsgebäuden, eine sehr gute Lösung.
Jetzt hast du gesagt, das ist sehr neu.
Das ist noch sehr neu. Es ist also im Prinzip diese, ich glaube, ChatGPT gibt es seit 2023. Also da fing es an mit der AI, so richtig in die Breite zu gehen.
Ja.
Und was wir jetzt hier haben, ist im Prinzip Roboter, die über AI gesteuert werden.
Mhm.
Ja, das heißt, die Technik ist noch in den, also es wird sehr, sehr viel damit gemacht, es wird sehr viel entwickelt, es wird sehr viel Geld reingesteckt. Wir haben ja den strategischen Partner Neura, das ist, der hat jetzt gerade wieder eine Finanzierungsrunde über 1 Milliarde bekommen, um eben genau diese kognitive Robotik nach vorne zu bringen.
Mhm.
Und genau, das heißt, es gibt noch nicht so viele Use Cases, wo es quasi implementiert ist. Das heißt, wir sind sehr viel an sogenannten POCs, Proof of Concepts dran, wo wir im Prinzip sagen, wir gehen zum Kunden, ich habe da eine Idee, wäre das denn möglich, wir schauen es uns an, bauen mal ein kleines Setup auf, gucken, funktioniert es denn so, wie ihr es euch vorstellt oder nicht und dann, ja.
Wie wird es denn angenommen oder wie ist die Nachfrage?
Die Nachfrage ist sehr groß, tatsächlich. Mhm. Also es ist ein sehr interessantes Gebiet, weil jeder denkt, ah ja, AI, Robotik, es muss ja toll sein.
Ja.
Ist auch. und es ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das da entwickelt. Ja. Und genau, gibt natürlich immer noch ab und zu Rückschläge, wo man sagt, okay, das ist jetzt dann, da braucht man, muss nochmal nachsteuern. Also der Prozess ist noch nicht so eingeschliffen, dass man jetzt sagt, ah, ich habe jetzt da eine Kamera und vielleicht brauche ich eine Kamera mit einem Infrarotsensor, der noch eine Tiefe misst und solche Sachen,
okay,
um darauf reagieren zu können. Aber es ist eigentlich schon, dass man eigentlich alles schon irgendwie hinbekommt. Ja. Und genau, und viele dieser Technologien werden dann auch sehr spannend, wenn sie dann in die Breite gehen. Also wenn man jetzt sagen würde, ich habe nicht nur einen Roboter, sondern 50 in meinem Gebäude und die müssen alle parallel miteinander arbeiten und sich koordinieren und abstellen und was machst du?
Also fast wie ein Computerspiel.
Genau, es ist wie ein Computerspiel. Ja.
Okay.
Ja, also diese Orchestrierung zu schauen, wer was macht und jeder hat seine Aufgabe und so. Es ist ja auch so aktuell, wenn man irgendwo hingeht, sagt man, ich habe einen Roboter von einem Hersteller und der baut es mir ein. Aber zukünftig wird es so sein, ich habe schon einen Roboter und ich brauche noch einen zusätzlichen. Und wie komme ich da weiter? Und dann muss man plötzlich zwei Robotersysteme miteinander verheiraten. Und man kann sich vorstellen, das wird nicht einfacher.
Ja.
Und deswegen sind wir als Dresden Sommer, als Gesamtintegrator, der eben sagt, wir bauen so eine Datenebene auf, wo alle sich reinintegrieren, eigentlich ganz recht aus meiner Sicht essentiell, damit solche Systeme auch funktionieren. Und aus meiner Sicht ist es so, also man muss ja auch mal sehen, wie schnell sich das entwickelt.
Ja.
Wenn ich heute anfange, ein Gebäude zu planen, dann ist es fertig in 3 bis 5 Jahren, je nachdem, wie viel.
Schon veraltet.
Ja, genau. Und wenn man, aber die Robotik, die wird, also man geht davon aus, dass humanoide Roboter wirklich funktionieren in 2, 3 Jahren. Also, und hier rumlaufen.
Wahnsinn.
Ja, und es ist also eine extrem schnelle Entwicklung. In den Forecasts, meine ich.
Ja.
Und da muss man einfach sehen, man muss eigentlich jetzt, wenn man jetzt schon plant, muss man diese Entwicklung schon vorsehen. Sonst baue ich ein Gebäude und es ist schon veraltet bei dem Zeitpunkt, wo es eröffnet wird.
Ja? Okay, ein bisschen in die Zukunft schauen.
Genau. Und das ist eben das, wo wir, man hat auch so ein bisschen infrastrukturelle Anforderungen. Also man sollte zum Beispiel sicherstellen, dass jedes Gebäude irgendwie ordentlichen WLAN-Empfang hat. Und man muss gucken, dass die Wege breit genug sind, dass der Roboter durchfahren kann und so. Und man muss sich so ein paar Gedanken dazu machen. Nicht viel. Die größte Bauteil ist wirklich die Vernetzung und aber man sollte schon einfach darauf achten, auch baulich dann entsprechend das so aufzubereiten, dass das Gebäude, das man plant, dann auch robot-ready ist.
Wenn die Gänge breit genug sind für einen Rollstuhl, sind sie aber auch breit genug für einen Roboter, oder?
Die baulichen Vorgaben sind für barrierefreie Gebäude und Robotik eigentlich sehr ähnlich. Das ist schon richtig, ja. Es gibt dann auch solche Themen wie, ein Roboter kann auf einen, einen Knopf eines Fahrstuhls drücken. Das könnte er tun. Er kann aber auch einfach ein Signal an die Leitstelle schicken, um das zu machen.
Verrückt.
Ja, also ja. Diese Art von Vernetzung ist dann, und dann muss einfach der Fahrstuhl die entsprechende Empfangsmöglichkeit haben. Und auf sowas kann man achten. Oder in Krankenhäusern ist es so, dass es sehr viele Krankenbettzimmer gibt, wo wo die Tür noch ganz normal aufgehen.
Ja,
es gibt aber auch automatisierte Türen, ja, wo man sagt, man drückt drauf und die öffnen sich automatisch. Und so in solchen Situationen ist ein Roboter einfacher zu integrieren. Also es geht nicht nur darum, was ist möglich, was ist nicht möglich, sondern es ist auch die Frage, ist, was ist einfacher möglich.
Ja, und weil Türen öffnen mit Türklinken und.
Ja, das ist irgendwie kompliziert. Da braucht man. Es geht dann selbst so weit, dass man sagt, wie viel Rechenpower braucht man, um sowas auszurechnen? Ja, also wenn ich einen Roboter habe und der schickt einfach ein Signal an ein System, ein paar Kilobyte, um die Tür zu öffnen, ist es was ganz anderes, als mit der AI ein Bild interpretieren zu müssen, um eine Handbewegung auszuführen und diese aufzusetzen. Also es ist einfach viel rechenintensiver, ist langsamer.
Ja. Die Schwere der Tür, jede Tür ist unterschiedlich schwer.
Genau, all diese Themen spielen damit rein und das ist dann einfach auch irgendwo, wenn es darum geht, wie viel Rechenkapazität brauche ich hier in meinem Rechenzentrum, hängt es dann auch damit zusammen. Das heißt, wenn man es mal ganz zusammenbricht, die Performance meines Gebäudes oder die Performance der Prozesse in meinem Gebäude hängen von der Qualität der Integration von Robotik und Gebäudetechnik zusammen.
Ja.
Das heißt, es ist vielleicht wirklich in die Zukunft gedacht, aber es wird irgendwann so einen Indikator geben, wie gut kann ich Roboter in mein Gebäude integrieren. Es wird so sein wie der Wärmedämmausweis, solche Sachen. Also das wird kommen, bin ich davon überzeugt.
Okay, ich wollte nämlich auch gerade in die Richtung gehen, zum einen, was du siehst, aber das hast du jetzt beantwortet. Was braucht es? Was ist noch nicht da, was es braucht?
Was ist noch nicht da, was es braucht? Das ist eine gute Frage.
Also wahrscheinlich viel auf verschiedenen Ebenen was anderes.
Es braucht erstmal man braucht erstmal eine Akzeptanz und man muss erstmal diese Use Cases rausarbeiten. Ich glaube, das ist so das, was noch vielen fehlt. Also man kommt aus einem klassischen Prozess und ist da ganz firm und diese AI und all diese Dinge, die schmeißen alles über den Haufen und plötzlich gibt es Roboter, die selbstständig denken und man ist aktuell, also es gibt ja sehr viele Visionäre in diesem Bereich, die sagen, wow, das wird's gehen, das wird in kurzer Zeit funktionieren und es funktioniert jetzt schon und dann probiert man es aus und stellt fest, ja, vielleicht war das Marketing noch etwas übereifrig. Ja, es funktioniert noch nicht so ganz. Aber in unserem Fall, und das ist genau das, was wir machen, also wir schauen uns die Technologie nicht nur von Marketingseite an, sondern wir gucken uns auch die tatsächliche Implementierung an und stellen fest, dass es da noch Defizite gibt, die aber jetzt dann langsam ausgeräumt werden und wenn man das wirklich in den nächsten 2-3 Jahren weiterverfolgen wird, wird es immer besser werden, immer besser werden. Es ist einfach schwer zu sagen, wo werden diese Roboter uns alle überall begleiten, ja, weil es wird schon etwas sein, wo man sagt, wie sieht auch so ein Roboter aus? Also es ist auch so eine Diskussion, ja. Wie sieht ein Reinigungsroboter aus? Ist es wirklich ein Humanoider mit einem Wop in der Hand? Oder ist es was ganz anderes?
Ich glaube, bei Rewe gibt es die schon.
Bei Rewe gibt es die.
Die sehen aus wie ein Kasten. Ein bisschen.
Genau, aber die sind auch keine Kognitiven. Die fahren einfach nur rum und die haben halt keinen Überblick. Die fahren eben direkt die Menschenmenge rein und bleiben dahin.
Ja, genau.
Aber
ich glaube, du kannst die auch berühren und fragen, in welchem Gang was steht, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe noch mit
Assistance Robotic gibt es auch schon. Also es gibt verschiedene, das kann man auch kombinieren. Den Roboter, den wir bei uns am Stand stehen haben, der kann auch theoretisch, mit dem kann man auch sprechen. Also wie mit einem Menschen kann sagen, Mayra, heb doch mal dieses Ding auf und dann hebt das auf und gibt es einem in die Hand. Also,
verrückt.
Das funktioniert schon.
Ich muss vorbeikommen, das muss ich mir anschauen.
Definitiv.
Ja, okay. Was würdest du dir wünschen?
Was würde ich mir wünschen? Ja, ich glaube, dass es, ich würde mir einfach wünschen, dass man das einfach mal sehr offen anschaut und mal guckt, wie kommen wir da voran? Wo kann man das einsetzen? Es ist eine für mich total innovatives neues Feld. Ja, ja, und ja. Es ist total spannend zu sehen und manchmal kommt man irgendwie an die Grenzen, wo man sagt, ja, das glaube ich noch nicht, das sehe ich noch nicht. Und wenn dann so eine Offenheit da wäre, zu sagen, ich probiere es mal aus, dieses so ein bisschen hands-on bei allen Entscheidungsträgern, da wäre ich sehr froh. Aber es gibt, wie gesagt, auch einige, die eben da vorausdenken und ich glaube, es wird nur noch ein bisschen dauern und dann wird es immer breiter werden.
Wie gehst du mit der Skepsis um? Weil die wird dir ja nicht wenig begegnen. Also ich bin auch in einigen Dingen skeptisch, was das alles angeht.
Ich bin auch skeptisch in einigen Dingen. Also ist nicht.
Super. Ist aber gut.
Also ich nehme nicht alles. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, wow, das ist alles komplett. Das nehme ich so an und finde es total super in allen Belangen. Also es gibt ja schon auch. Also wenn man sich mal überlegt, man hat eine Robotikflotte und man wird gehackt. Ja, also im Krankenhaus.
Ja, genau. Ja,
plötzlich fahren die Roboter da rum und man hat keine Kontrolle mehr darüber. Ja. Ist schon irgendwie scary.
Ja. Die Türen gehen nicht mehr auf.
Die Türen gehen nicht mehr auf, nichts mehr. Also ist alles voll automatisiert. Das ist, man hat es auch in San Francisco gesehen, da war plötzlich irgendwie Waymo, der Server war down, plötzlich standen die Dinger da auf der Straße und keiner wusste, wie man. Also es war Stromausfall, die sind nicht mehr angefahren nach Ende des Stromausfalls. Also da gibt es schon so ein paar Chaos-Szenarien, die man sich da vorstellen kann.
Ja.
Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass das einfach, dass das kommen wird. Egal. Also das ist auch. Und es gibt für alles eine Lösung. Also es gibt ja, auch da sind wir bei Dresden Sommer wieder mit dabei natürlich, logischerweise. Ja. Wir haben die IT-Sicherheit, ist für uns auch ein ganz großes Thema. Das heißt, das ist gerade bei so neuen Startups, die einfach versuchen, die Technologie voranzutreiben. Ja. Die haben manchmal nicht so den Fokus auf IT-Security und solche Themen im ersten Schritt. Das ist das, was wir dann so einbringen. Also wir sagen dann, es ist gut und schön, was ihr da macht, aber wir müssen nochmal einen Strick zurück und mal gucken, dass das auch alles sicher ist und so weiter. Ja, und es ist insbesondere, wenn es in kritische Infrastruktur hineingeht, ja, also Krankenhäuser, Hafenanlagen,
Patientenakten und so, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Art von Datenschutzverordnung.
Genau, also das ist richtig. Und da ist eben die Frage, das kriegt man ganz gut gelöst mit der Art der Sensorik, die man nimmt. Und man kann, es gibt ja auch da gibt es dann auch viele unterschiedliche, gibt es auch viele, viele gesetzliche Vorgaben, die man aktuell, die aktuell noch beschränken, die auch Sinn machen, die dann in dem Kontext dann vielleicht wieder weniger Sinn machen. Das muss man dann nochmal hinterfragen aus meiner Sicht. Also aus der Politikseite heraus kann man das auch nochmal hinterfragen aus meiner Sicht, zu sagen, sind alle diese Regelungen denn überhaupt noch zukunftsfähig?
Ja.
Aber das ist nicht mein Bier.
Aber sind die länderübergreifend gesehen, ich hatte heute Morgen gerade ein Gespräch, da sind wir einfach, geht es bei uns langsamer, weil wir ganz andere Verordnungen und Gesetze haben. Ist das tatsächlich in dem Bereich auch so, dass wir strengere Gesetze haben?
Also wenn man es jetzt global sieht, also wir haben viel strengere als die USA, also Datenschutzverordnungen und auch aus China logischerweise. Es gibt aber auch Unterschiede inzwischen in einzelnen Ländern. Also beispielsweise ist das Filmen mit einer Kamera in einem Krankenhaus in Frankreich komplett verboten. Da gibt es auch gar nichts. Das sind wir in Deutschland. Das ist nicht komplett verboten. Das ist eigentlich auch nicht, ist auch nicht wirklich erlaubt, aber es ist auch nicht, also es ist eine unterschiedliche andere Art der Auslegung. Das heißt, man könnte theoretisch sogar in Deutschland ein kamerabasiertes System einsetzen, solange man die Bilder nicht ein... Also da gibt es viele Feinheiten in den Gesetzen, die das innerhalb der Europäischen Union auch nicht unbedingt immer gleich haben. Und das wäre einfach... Da muss man dann auch sehen, wenn man sein Produkt entwickelt, für welchen Markt entwickelt man das und so weiter. Ja, aber das wird sich alles klären irgendwie, da bin ich überzeugt.
Okay, ich bin gespannt. Vielleicht hören wir uns nächstes Jahr dann nochmal und dann wird es garantiert.
Das würde mich freuen.
Ja, ganz viel vor allen Dingen neue Entwicklungen geben, weil die Geschwindigkeit, es ist ja wirklich rasant, in der das.
Richtig, also da bin ich komplett. Nächstes Jahr ist es ein ganz anderes Spiel, da werden ganz andere Produkte auf dem Markt sein und ja, wie gesagt, die nächsten 2-3 Jahre werden sehr, sehr spannend in dem Bereich.
Sollen wir ein bisschen. Wie sage ich dann? Können wir in die Glaskugel schauen? Du sitzt nächstes Jahr hier und erzählst mir das, was passiert ist. Oder dass es was Neues gibt.
Also ich glaube, dass wir dann die ersten Robotiksysteme in Reihenräumen integriert haben. Mhm. Erfolgreich. Das, davon gehe ich schon aus. Also zumindest in POCs, dass man sagen kann, da haben wir unsere Erfahrungen gemacht, wir haben das schon eingesetzt und haben festgestellt, dass es gut ist. Ich glaube, das werde ich dann nächstes Jahr erzählen. Genau, noch weiter in die Zukunft gedacht, denke ich, dass ja, dass die Reinigung von Flächen generell etwas sein wird, was vorangetrieben wird in allen Bereichen, also Hotel, Flughäfen und auch im Rheinraum. Vielleicht sogar in Krankenhäusern, in den Operationssälen und solche Sachen. Mhm. Da wird es aus meiner Sicht viele Innovationen geben. Ja, und dann bin ich gespannt. Also ich bin selber noch sehr gespannt, welche Use Cases da aufkommen. Also ich hatte heute auch auf der Lounge sehr viele Inspirationen von was denn noch so möglich wäre. Ich hatte mit verschiedenen Leuten gesprochen. Ich habe da eine neue Sache, das könnte man das nicht kombinieren. Also das fand ich auch ganz gut, dass man so ein bisschen stark, out of the box denkt und dann feststellt, ja, da könnte man noch was draus basteln.
Ja, sehr schön. Gehst du direkt mit neuer Inspiration in deinen Alltag zurück.
Korrekt, ja.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr dann alles eintrifft, was du jetzt, okay, prophezeit wäre vielleicht ein bisschen dick, aber was du siehst.
Ja, super, ja, also vielen Dank auch für das Interview und den Podcast und ja, hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön, mir auch.
Das war Reingehört, der Podcast der Rheinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App. Und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.